Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitale Kanzlei-Podcasts von Soldan. Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin auch heute euer Podcast-Host. Unser Thema heute ist Beweissicherung im Internet. Dabei geht es häufig, ja, um das, wie der Name schon sagt, Sichern von Beweisen bei Hass im Netz oder ähnlichen Tatbeständen. Und mein Gast heute ist Katharina Bissett, Gründerin und Geschäftsführerin von Netzbeweis. Ja, guten Morgen, Katharina. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier für unseren Podcast Digitale Kanzlei, und freue mich, dass du da bist.
Super, Oliver, danke für die Einladung. Bin schon sehr gespannt.
Ja, gerne. Ja, du bist ja im Bereich Legal Tech schon eine ganze Weile unterwegs, hast dann auch gleich, glaube ich, Spannendes zu erzählen zum Thema Netzbeweis und zu all den anderen Dingen, die du da gemacht hast. Aber wie ist das denn bei dir auch überhaupt dazu gekommen, dass du dich im Rahmen der juristischen Ausbildung plötzlich für technische Themen, für Legal Tech-Themen interessierst?
Die Frage ist bei mir genau eigentlich umgekehrt. Wie kam es dazu, dass ich mit einer eigentlich technischen Ausbildung in die Juristerei gekommen bin? Ich habe vor meinem Jurastudium eigentlich schon ein technisches Gymnasium besucht. War deswegen für mich klar, dass ich also IT-rechtliche Themen mache. Da habe ich viele Jahre in Rechtsabteilungen bei großen IT-Konzernen verbracht. Und wie ich dann vor neun Jahren circa, wieder in die Anwaltei gegangen bin oder erstmalig in die Anwaltei gegangen bin, war das für mich wie ein bisschen eine Zeitreise. Das, was man erlebt, das, was man von Kolleginnen so sieht, das, was für mich Daily Business war, Remote-Arbeiten, digitale Akten, mit Laptops herumfahren in der Weltgeschichte, das war für mich absolut normal. Und dann wohin zu kommen, wo dann plötzlich mir jemand erklärt, ich muss eine E-Mail ausdrucken, das hat meine Vorstellungskräfte irgendwie gesprengt. Deswegen war es für mich eigentlich natürlich, und das war ja auch so in Österreich der Beginn des Legal Tech Booms. Und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, boah, was muss man da jetzt einen Hype draus machen? Das ist normal arbeiten für alle anderen Unternehmen minus 10 Jahre. Und dachte mir dann, okay, na, wir brauchen doch, glaube ich, als Branche, als, ich sage jetzt mal, die juristische Branche als Ganzes, da doch ein bisschen noch einen Schubs. Wir brauchen ein bisschen das anders gepackaged. Also ich mir gedacht, okay, das, was ich gelernt habe in Rechtsabteilungen, in der IT, wie kann ich das einerseits für mich selbst und dann vielleicht auch für die Kollegenschaft besser machen. Und so kam es dann dazu, dass ich mit einem sehr lieben Kollegen, mit Michael Lanzinger, der auch mein Multi-Co-Founder ist, zusammengekommen bin und wir begonnen haben, auch Legal Tech ein bisschen zu schulen. So sind die Nerds of Law entstanden als Podcast, als in Wirklichkeit als Unternehmen. Und ich habe mich dann 2020 selbstständig gemacht als Rechtsanwältin und war, wie gesagt, immer seit mehr Jahren, als was ich zugeben mag, jetzt schon im IT-Recht zugange und habe sehr, sehr viel Zeit mit Screenshots, mit Beweissicherung auf Webseiten verbracht. Und wenn ich irgendwas hasse, ist das Ineffizienz. Und wenn ich zweimal wo klicken muss, wo ich das Gefühl habe, da reicht einmal klicken, schaue ich, ob man das irgendwie automatisieren, standardisieren kann. Also das ist für mich ein wirklich innerstes Bedürfnis. Und so ist dann im Rahmen von einem Legal Tech Hackathon von der Uni Wien die erste Idee zu Netzbeweis entstanden. So, hey, ich könnte da eigentlich was brauchen, mit dem man besser Beweise sichert. Könnte man da was machen? Unser dritter Co-Founder Thomas Schreiber und CTO war Teil des Podcasts als Mentor. Der studierte Jurist und Softwareentwickler. Und er gemeint, er baut uns das und hat noch einen zweiten Softwareentwickler dazugeholt, Philipp. Und genau, so ist dann die Idee dazu entstanden und von da an wurde es dann nur noch viel wilder, meine Legal Tech Reise. Aber bevor ich mich da 20 Minuten vorstelle, mache ich mal eine Pause.
Ja, aber das klingt ja schon sehr spannend, auch dass du schon darauf eingegangen bist, wie ihr dann auch zu der Idee, zu Netzbeweis gekommen seid. Dass du nur 10 Jahre siehst, finde ich schon sehr positiv. Also sagst, es ist eine Retardation von gerade mal 10 Jahren. Ich hätte da noch ein bisschen was aufgeschlagen, wenn man so in die Rechtswelt guckt, was die technologische
Hast auch
Geschichte
wieder
angeht.
recht.
Ja, aber sie sind auf jeden Fall ja im Aufholen begriffen und ich sag mal, die Legal Tech-Reise ist ja da schon eine Weile zugange. Ich selber war tatsächlich mal in einer Veranstaltung Legal Tech in New York. Das war meine erste, wo ich den Begriff, da gab es ja tatsächlich diese Veranstaltung, die hieß Legal Tech, ne? Die gab es in New York oder gibt es vielleicht sogar noch und eine in LA und das war 2010. Da war ich mit dem Micha Friedmann
Wow.
mal da drüben. Das war für mich tatsächlich so der erste Berührungspunkt und dann ging es aber eigentlich auch so los. Die nächsten 5 Jahre hat man dann immer noch in diesem Ding gedümpelt und ab 15, würde ich sagen, 14, 15. Startete das auch, dann gab es das an der Bucerius Law School und dann ging es so weiter. Ja, aber sehr, sehr spannend, auch die Story, wie du dazu gekommen bist. Und dann hast du ja auch nicht nur dir das sozusagen angeeignet, sondern dass es genau andersrum kam. Du bist aus dem Bereich der Technik eigentlich gekommen und hast dann dich noch für Jura entschieden und hast dann auch IT-Recht gemacht, auch in IT, ja, oder in Rechtsabteilung oder in IT-Abteilung. Das habe ich eben nicht ganz verstanden.
In Rechtsabteilungen von IT-Konzernen.
So rum war es, genau. Ja, das ist natürlich auch
Also
cool.
schon als Juristin, genau.
Ja, spannend.
Ich muss fast zu unserer Ehrenrettung, glaube ich, sagen, dass natürlich Legal Tech auch viel regulatorisch schon vorausgesetzt ist. Also viele Dinge, die wir machen, die man eigentlich auch als Legal Tech bezeichnen könnte, ob das jetzt die elektronische Kommunikation mit Gerichten und so weiter ist und zumindest in Klammer auch elektronische digitale Akten. Viele halt noch zum Papierakt dazu. Also, das ist schon das, was es ja auch schon länger gibt. Also, da muss ich ein bisschen die Ehrenrettung, also ganz so kein Legal Tech gab es davor nicht, aber man hat es halt nicht so genannt. War halt Digitalisierung.
Ja, genau. Auch den Bereich, klar, so klassische Kanzleisoftware, da komme ich ja her. Genau, ich habe halt viel so mit für Annotex damals gearbeitet und da war es noch, ja, alles, was so digital wurde, aber da wurde auch noch sehr viel ausgedruckt und ich befürchte, dass auch heute immer noch
Ja.
der Fall ist, dass immer noch sehr viel ausgedruckt wird. Aber in der Tat, die Reise geht vielleicht dann leicht gedämpft durch den Corona-Schnitt, aber dann doch rasant weiter und das ist ja auch ganz spannend. Aber kommen wir nochmal zurück, vielleicht auch zu Netzbeweis. Du hast ja auch geschildert, wie ihr angefangen habt. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen mehr im Detail, was letztlich euer Angang war, wie die Idee zu Netzbeweis jetzt entstanden ist. Du hast das gesagt, es käme so aus so einem Effizienzgedanken heraus. Aber da muss ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt haben, dass ihr euch gesagt habt, das ist dann unser Thema und da wollen wir jetzt rein.
Ja, also natürlich, wie gesagt, Screenshots machen von langen Seiten, das als Bilder in ein Word-Dokument zu patchen, damit das dann eine anständige Beilage für eine Klage oder ähnliches sein kann. Also ich meine, jeder, der Bilder in ein Word-Dokument tut, weiß, das ist irgendwie so der, weiß ich nicht, mein Dante ist schlecht, Achterkreis der Hölle. Aber ich saß in Covid, mitten im Lockdown, sah das Announcement vom Hackathon und habe mir dann gedacht, so, ja, machst mit, klingt lustig, war alles natürlich voll remote ausgelegt. Und wer noch dabei war, war Daniela Domokos als Mentorin, die damals noch der Hate-Aid war. Und das war bei uns 2020 natürlich Hass im Netz, ein ganz, ganz heißes Thema. Mache ich heute gar nicht mehr, habe ich in meiner Ausbildung immer wieder gemacht. Aber das war halt einfach etwas, was auch regulatorisch am Plan stand. Also mit Februar 2021 hatte ich immer so ein Jahresloch da um Covid. Also bitte verzeih mir, falls ich die Jahre durcheinander bringe. Ich glaube, es war Anfang 2021, kam dann die Das Hass im Netzbekämpfungsgesetz in Österreich, was praktisch ein Paket für viele Änderungen, Verschärfungen war, in Kraft. Das heißt, das war wirklich medial ein großes Thema. Und auch durch Covid, durch diese Verlagerung in den Online-Bereich, durch die Diskussionen wurde das einfach brutal eskaliert. Also was da wirklich an Themen und Diskussionen in die Luft gegangen sind online. Ich meine, das hat jeder von uns miterlebt, jetzt wurscht, auf welcher Seite man steht. Da ging es schon sehr rau zu. Wir hatten bei dem Hackathon auch Softwareentwicklerinnen, und es war immer da die Aufgabe, gemischte Teams zu haben. Und dann haben wir einfach so geredet, ja, irgendwie Hass im Netz, das wäre ein Thema, es wäre cool, wenn wir da was machen könnten. Und dann kam die Frage mich, ja, was ist so bei dir in der Praxis dein größtes Problem? Und ich so, beweise es sicher. Es ist mega mühsam. Ich kann nicht sinnvoll für die von uns, die noch dem Stundensatz zugeneigt sind, eine Stunde für Screenshotten und Copy-Pasten verrechnen. Und ich habe gesagt, das nervt eigentlich, das muss besser gehen, es fehlen immer relevante Informationen, man muss wissen, was man tut, was wird angezeigt. Also es war einfach mega Aufwand, das zu machen. Und ich dachte, na, das kann und muss einfacher gehen. Und wir haben den Hackathon dann auch gewonnen. Und dann ist es ein bisschen so versumpert nachher. Also es war so, hey, cool Thema, wir haben es gewonnen. So den ersten, sagen wir mal, Prototypen. Dann wurde nichts draus. Und als ich dann ein paar Monate später mit Thomas, dem bei dem Hackathon, ich glaube, er saß auch in der Jury, gesessen ist und gesagt, ja, was wird draus? Wann geht's ja live? Wird das ein Produkt? Ich habe schon immer auch ein Business Case dahinter gesehen, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn es mich interessiert, vielleicht interessiert es den anderen auch. Und ja, und dann war es Oktober, also der Hackathon war im Sommersemester, so bis Juni, und Oktober, November habe ich mit ihm geredet und er hat gemeint, ich baue dir das. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, ist, wenn der Thomas sagt, er baut das, dann baut das. Sind in Erna Philipp über Weihnachten haben sie sich irgendwie eingesperrt und Anfang Februar sind wir live gegangen. Einfach mal wirklich mit der Basic-Web-Version, die es jetzt auch noch gibt, aber praktisch in der Vorgänger mit weniger Funktionen noch, einfach zu sagen, okay, wir fangen mal mit irgendwas an und schauen, ob es die Leute interessiert. Und dann kam es dazu, dass wir in der Future Zone, in dem österreichischen Online-Tech-Magazin, gefeatured wurden. Und aufgrund dessen sie haben wir dann sozusagen die Aufmerksamkeit von Vox erregt, die dann zu uns gekommen sind mit einer E-Mail, hey, wollt ihr euch nicht bewerben? Also wir hatten leider keinen direkten Draht, keine, wie soll ich sagen, VIP-Line rein. Es war nur ein, hey, wir finden das cool, was ihr macht, wollt ihr euch nicht bewerben? Und zuerst dachten wir natürlich, es ist eine Spam-E-Mail. Ich meine, jeder von uns kriegt Höhle der Löwen Spam-E-Mails. Und dann dachten wir, ja, machen wir mal ein Meeting mit denen, schauen wir mal, ob die echt sind. Es war wirklich so, mitten im Lockdown, ich hatte ja nichts Besseres zu tun nach dem Motto. Und in dem Moment so, okay, bewerben wir uns. Bewertung, was können wir eigentlich? Und haben dann eigentlich die Dinge, über die sich viele andere Leute, wenn sie zur Höhle der Löwen gehen, schon jahrelang Gedanken gemacht, in dem Moment teilweise bis im Zug nach Köln noch Gedanken gemacht. Und dann sind wir ausgewählt worden und muss ich auch gestehen, zu unserer großen Überraschung, was dann auch sehr, sehr auf meinen Gesichtsausdrücken reflektiert, sind wir dann wirklich mit zwei Investoren und in Summe 100.000 Euro heimgegangen. Und das war so, okay, jetzt müssen wir mal ein Unternehmer draus gründen. Dann hat es aber noch ein Jahr gedauert, bis die Ausstrahlung dann tatsächlich war. Wegen den Aufnahme- und Austragungsslots. Das war dann halt sehr stressig, aber das hat uns immer erlaubt, mit dem Geld Netzbeweise, Browser-Extension so zu bauen, wie es halt heute das Produkt ist, mit seinem, natürlich nicht mit dem Funktionsumfang, den wir heute haben, aber die Browser-Extension war so in ihrer ersten Version. Und das hat uns natürlich viel, viel schneller weitergebracht. Es hat uns erlaubt, aus unseren Dayjobs einen Schritt zurückzutreten, Zeit in Netzbeweis zu investieren, weil keiner von uns konnte und wollte sich leisten, einfach mal den Job hinzuschmeißen. So ein mega Multimillionen KI-Blockchain, Buzzword of the Day, Scalable sind wir dann nicht. Genau, und dann war halt auch immer unser Bedürfnis zu sagen, dorthin zu gehen, wo die Kunden sind. Und heute sind unsere zwei großen Fokusthemen einerseits noch immer die Hass im Netz-Thematik. Wir haben dürfen wir mittlerweile schon sagen, einige der Gewaltschutzzentren in Österreich als Kundinnen, das heißt die Non-Profits, wo sich wirklich betroffene Personen, die mit Gewalt ausgesetzt sind, an die sich wenden können, die dann halt auch, weil viel davon im Internet passiert, in Direct Messages und so weiter, da halt dann natürlich auch entsprechende Beweise brauchen, zu unseren Kundinnen zählen. Das ist sozusagen die Beratungshälfte von Michael als Strafverteidiger, als Cybercrime-Anwalt. Und ich mache so die zivilrechtliche, anwaltliche Ecke. Das heißt, ich betreue dann die Kolleginnen und Kollegen, die natürlich der größte Teil unserer Kunden heute ausmachen, aus dem IT-IP-Bereich, Compliance, also von Patentmarken quer durch den Gemüsegarten, überall, wo halt Rechtsverstöße im Internet passieren können.
Das heißt, kurz gesagt, damit ist digitale Beweissicherung ist da euer Ding im Großen eigentlich, ne? Also jetzt mir nicht nur auf das Hass im Netz-Thema beschränkt.
Genau. Also das war halt, weil halt das Thema damals so akut war, natürlich auch eine wichtige Motivation, und deswegen ist bis heute die Webversion für Betroffene kostenlos. Das heißt, wenn jemand eben zum Beispiel von Hass im Netz, aber natürlich auch anderen Dingen betroffen ist und sagt, hey, die hat weniger Features, also sagen, ich kann mal kostenlos was für mich selbst sichern, wollten wir das auf alle Fälle weiter beibehalten.
Ja, das ist ja super. Das ist ja quasi noch ein fast so ein Charity-Anteil, ne, den man da noch so hat oder da, wo man das noch mit unterstützt. Das finde ich cool. Aber wenn jetzt als Kanzlei man sich mit solchen Themen beschäftigt, was wäre, vielleicht kannst du so ein bisschen in so Richtung eures Pitches mal gehen, was bringt mir als Kanzlei die Nutzung von Netzbeweis?
Effiziente, schnelle Sicherung von Webseiten, wo ich alle Informationen habe, die ich brauche, um schneller zu Gericht gehen zu können. Das heißt, als Anwalt habe ich eine Webseite vor mir, das Plugin installiert, denke ich mir, das könnte ich brauchen, klicke auf Sichern, es wird runtergescrollt, die Screenshots einer nach dem anderen gemacht. Genau so, wie sich die Webseite darstellt. Das ist ja gerade in Themen wie Wettbewerbsrecht sehr wichtig, dass man genau sieht, wie hat sich das dargestellt und nicht mit der Print-Funktion, dass es dann irgendwie ausschaut. Dann versehen wir das Ganze natürlich mit einmal OCR drüber laufen lassen, dass es durchsuchbar ist. Dann signieren wir es elektronisch mit einem Firmensiegel. Das heißt, ab dem Moment kann man nachvollziehen, dass es nicht mehr verändert wurde. Das heißt, das landet bei uns am Server, wir signieren das, und da hat man dann auch die Möglichkeit zu argumentieren, das hat so ausgesehen, und es ist ein qualifizierter Zeitstempel nach der EIDAS-Verordnung drauf. Das heißt auch die Vermutungsregel, dass es zu dem Zeitpunkt so ausgesehen hat. Und das ist jetzt so die Basisversion. Mittlerweile können wir schon Videos sichern, das heißt fast wirklich wie ein Screen Recording für Abläufe auf Webseiten, aber auch für Videos und Ähnliches, funktioniert schon super. Und danach können wir Dinge wie Schwärzen, Highlighten, so kleine Features, kleine und große Features, die sich dann halt unsere Kundinnen und Kunden gewünscht haben.
Ist das Ganze auch heute nicht auch auf den Mobile Devices ein Thema? Seid ihr da aufgestellt?
Mobile Devices haben wir das Thema, dass da die Zugriffsrechte noch sehr, sehr beschränkt sind. Das heißt, da sind wir technologisch einfach auch von den Operating Systems noch nicht so weit. Deswegen momentan PC, Mac, also für den Chrome-Browser, für den Edge-Browser, aber derweil nur an den großen Geräten. Das ist einfach, da ist die, da lassen die Androids und iOSs der Welt noch nicht so viel an Zugriff zu, wie wir es gern hätten oder wie wir es brauchen würden. Weil eben im Browser, da hat man alles in einem, sozusagen in einer Software contained, wo man bei einer mobilen Lösung hin und her zwischen verschiedenen Apps wechseln müsste. Es ist auf der Roadmap. Wir schauen es uns regelmäßig an, um zu schauen, geht es jetzt schon besser, geht es jetzt schon leichter. Aber von unseren Kundinnen und Kunden ist doch die Masse die am Computer sitzt und arbeitet und sichert. Die Webversion, und das noch dazu, die Webversion kann man natürlich auch am Browser auf dem Mobilgerät öffnen. Also das geht auf alle Fälle. Dort copy und pastet man die URL rein. Aber das geht halt nur für öffentliche Seiten, wenn es halt um Facebook, WhatsApp-Chat-Verläufe und so Dinge geht, dann setzt man sich dann vor den Computer und sichert das runter.
Ja, verstehe. Ja, aber das ging mir gerade dabei so durch den Kopf, ne, dass ja vielleicht viele auch von den Hassthemen dann heute in so WhatsApp-Gruppen stattfinden. Zumindest kriege ich das von meinem Nachwuchs immer so mit.
WhatsApp und alle Messenger, die im Browser anzeigbar sind, können auch gesichert werden. Also gerade WhatsApp ist absolut ein heißes Thema, dass wir das auch sichern können, ja.
Ja, wenn du jetzt dir den Legal-Tech-Markt mal so anschaust, in welcher Konstellation oder wie wird sich das jetzt aus deiner Sicht in Zukunft, da auch der digitale Rechtsmarkt, ist natürlich eine große Panoramafrage, aber wie wird er sich künftig aus deiner Sicht entwickeln? Was sind so die nächsten großen Dinge, die du irgendwo am Horizont vielleicht erwartest oder lässt du dich überraschen?
Ich habe einfach das Gefühl, dass du hast alle 2, 3 Jahre hast du irgendein Hype-Thema, wobei natürlich KI eines der größeren Themen ist, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt. Also da waren Sachen wie NFTs und so weiter sehr, sehr kurze Flämmchen. Ich glaube, ein wichtiger Trend wird sein, über die Hypes hinweg sich sinnvolle Strukturen aufzubauen, sinnvolle Prozesse aufzubauen und wirklich wieder zurückzuschauen, wie arbeiten eigentlich andere Unternehmen, jetzt außerhalb der Rechtsbranche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir arbeiten so stark mit individuellen Lösungen, dass wir vergessen, was eigentlich geht und was eigentlich am Markt da ist. Und natürlich ist mir klar, dass ein normales Unternehmen andere regulatorische Anforderungen hat wie eine Anwaltskanzlei. Dass wir hier natürlich noch ein Level an Geheimhaltung drüber ziehen müssen, dass wir vielleicht halt auch nicht international uns alle Anbieter aussuchen können. Aber trotzdem, es gibt in Europa genug, wo man dann auch sprechen kann. Das heißt, für mich ist, glaube ich, the next big thing ein mehr sustainable, eine langfristigere Herangehensweise an diese Hype-Themen, weil wenn ich weiß, okay, wie funktionieren meine Prozesse, wie bin ich aufgestellt, was will ich erreichen, dann kann man dann auch mit Hype-Themen, mit neuen Tools, mit neuen Trends leichter umgehen, weil dann schaue ich mir an und sage, okay, wofür sind KI-Tools bei mir sinnvoll einsetzbar, wofür nicht? Dann kaufe ich mir nicht nur das KI-Tool for KI's sake, sondern nutzt das auch reflektiert mit den entsprechenden Datenschutz, standesrechtlichen und so weiter Vorschriften. Also das ist für mich in Wirklichkeit der Trend back to the process. Was man vielleicht noch nicht vergessen kann in dem KI-Hype ist, es ist eine Technologie, die in verschiedene Tools eingebaut wird, um diese zu verbessern, um diese zu helfen. Das heißt, es macht die Entscheidung ja deswegen nicht besser oder nicht leichter, nur weil jetzt KI drinnen ist. Sie sind mächtiger, klar, aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass es am Ende in irgendeinem Tool drinnen sein muss. Was ich irgendwie schade fast finde persönlich, ist, dass so viele Anwälte sich darauf konzentrieren, wie sie die juristische Kerntätigkeit durch eine KI ersetzen können. Für mich persönlich ist ja das, was mir am meisten Spaß macht, mich wo reinzuwursteln, mich wo einzugraben, kleine Recherche zu erleichtern, um einen Formulierungsvorschlag für etwas zu machen. Aber ich will das gar nicht, weil dann, was bleibt denn mir an Arbeit noch übrig? Also wenn dann sozusagen alle Verträge, die ich schreibe, fix und fertig sind oder fix und fertig generiert werden, wo bleibt dann noch die Magic Sauce, die ich dazu füge? Und gleichzeitig arbeite ich so viel mit Standards, mit Mustern, dass bei mir halt der Use Case da sehr, sehr eingeschränkt ist. Also ich postuliere es immer wieder, ich hätte dann doch lieber den KI-Bügelroboter, bevor mir bevor ich einen KI, weiß ich nicht, automatischen Vertragsschreiber mir zulege in der Kanzlei.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Also genau, den Roboter könnte ich auch gut gebrauchen. Aber primär, glaube ich, sind es auch so Dinge, dass immer noch es so ist wie auch noch vor einigen Jahren in der Legal Tech. Und das ist das Votum, da bleibe ich noch bei. Neben den ganzen neuen Dingen, die natürlich sehr schillernd sind und dem Ganzen so ein bisschen das Science-Fiction-Thema geben, wo man einfach auch noch nicht weiß, wo geht die Reise hin. Das ist ja sehr aufregend. Aber ich glaube, dass in dem Thema Automation immer noch der größte Hebel ist. Und wenn man sich anguckt, welche Legal Techs da auch den größten Praxis-Impact haben, sind das aus meiner Sicht derzeit auch immer noch auch Kolleginnen und Kollegen von dir, die sich auch mit Automationsthemen beschäftigen, mit Effizienzsteigerung, so wie ihr das ja im Grunde auch mit Netzbeweis macht. Und bevor jetzt da letztlich solche Dinge kommen, gleichwohl, wie gesagt, ich hatte einen Podcast zum Thema Nenner AI und die Kollegen beschäftigen sich ja auch damit, dass man im Grunde so eine Art ja, juristischen Chat-GPT, den man irgendwie nutzen kann, der dann aber auch an bestimmten Sachen sich entlanghangelt, aber da werden wir sehen. Ich glaube auch nicht, dass die juristische Kerntätigkeit erstmal in solcher Bälde aussterben wird, aber wie es halt so ist, ne? Wie Saskent das schon beschreibt, es wird halt immer mehr hin zu fertigen Päckchen gehen und es wird immer mehr kommunalisiert sozusagen, ne? Dass man einfach Dinge wie so einen Garagenraum-Mietvertrag, da muss heute kein Jurist mehr dran sitzen. Ne? Das kann alles irgendwo aus irgendeinem Muster, irgendwo jemand kann man sowas herziehen. Das hat halt einfach keine Bedeutung mehr in den
Oder wir
meisten Fällen.
Anwältinnen bauen die Muster und bieten dann entsprechende Pakete an. Das ist ja auch
Ja,
kein
absolut.
Problem für die, die Angst haben, dass da das Geschäftsmodell flöten geht. Absolut, ja.
Ja, bin ich auch der Meinung. Und dann darf man ja auch einen Aspekt nicht vergessen. Du hast ja auch eben selber von Regulatorik gesprochen. Im Sinne auch jetzt des EU-AI-Acts. Und ich höre da immer so gern dieses Zitat, ne? The Americans innovate. Ich glaube, the Chinese duplicate oder fabricate und the Europeans regulate. So, das heißt, wir sind quasi besonders gut im.
Duplicate klingt gut,
Oder
ja.
Duplicate war es, ne, glaube ich, bei Chinese Duplicate und bei den Europeans, we regulate. So, das heißt, wir sind also besonders gut im Spielregeln machen. Und das weiß ich gar nicht, ob das so despektierlich gemeint ist, dieses Zitat, sondern häufig, ich glaube, es ist auch was Gutes hat und auch so was wie der EU-AI-Act aus meiner Sicht. Deswegen würde mich auch deine juristische Sicht darauf mal interessieren, ist, wo ich einfach denke, ein großes Wagnis, ob er das Ziel erreicht, Innovation und Regulation in Ausgleich zu bringen. Wie gesagt, da würde mich dein Votum sehr zu interessieren, aber auch, wie gesagt, ich halte es für was Gutes und es geht in den Kern deiner Aussage, dass wir Juristen so schnell nicht ersetzt werden, sondern dass es auch wertgeschätzt wird, was zu regulieren. Aber wie stehst du dazu?
Ich glaube, ein Thema habe ich mal, dass ich das Gefühl habe, dass viel, wenn es um AI-Regulatorik geht, ein AI-Act sehen. Und das ist für mich, ja, es ist organisatorisch. Es gibt bestimmte Modelle, die halt strenger reguliert sind, die weniger streng reguliert sind. Aber ich glaube, das, wo ich die größten praktischen Challenges sehe, auch bei meinen Mandantinnen und Mandanten, sind Themen wie Urheberrecht, wie Datenschutz, die sich auf diese Technologien, haben wir mal, einstellen müssen. Ich glaube, viel von dem, was wir an Gesetzen, an Basis haben, ist durchaus auch beständig, wenn es um die Zeit geht. Also viele Dinge, die wir haben, ist, also klassische zivilrechtliche Regelungen, schauen, wie können wir die implementieren. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und ich sehe schon, zu sagen, okay, da haben wir halt besonders, sagen wir mal, gefährliche, undurchsichtige Technologien, und die müssen wir halt weiter regulieren, wie halt Kraftfahrzeuge, Atomkraftwerke, keine Ahnung. Insofern, jo, eh, das ist jetzt auch nichts Neues. Das Problem, was wir halt einfach haben, ist, ja, wie mache ich das jetzt? Okay, da gibt es jetzt was, das muss ich jetzt implementieren in der Praxis. Wie? Und da ist halt schon ein bisschen ein logistischer Salat rausgekommen, dass man das nicht einfach sagt, okay, da ist eine Checkliste, die Dinge müsst ihr machen. Und es gibt ja nicht nur den AI-Act, es gibt ja in IT-Security-Themen fünf, sechs verschiedene Richtlinien, Verordnungen, also sagen wir mal im IT-Bereich, wo man sich oft denkt, ein bisschen Konsequenz, ein bisschen ein Streamlining, ein bisschen ein, was muss ich jetzt überhaupt tun? Das wäre mal gefordert. Bin ich gegen Regulatorik als solches, und da spreche ich natürlich auch ein bisschen meine eigene Arbeit ab, weil je besser Gesetze geschrieben sind, umso weniger Arbeit habe ich. Aber seien wir uns ehrlich, uns wird allen nicht langweilig. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, ein bisschen einen praktischeren Zugang. Ich meine, wir haben bei der DSGVO lang gebraucht, bis wir zu einem Punkt gekommen sind, hey, wie können wir wirklich damit arbeiten? Und es ist jetzt gar nicht so kompliziert am Ende des Tages, aber es ist komplex, wie eine liebe Kollegin vor kurzem zu mir gesagt hat. Und so sehe ich es auch. Als Unternehmen wäre ich auch überfordert, wenn ich nicht das Spielgeld habe, mir da jetzt ein paar Anwälte zu leisten, die sich das anschauen für mich. Wo fange ich an? Und dann hast halt im KI-Bereich Unternehmen, die lang vor dem AI-Act schon zugange waren, trainiert haben, irgendwas gemacht haben und sich jetzt darstellen, sagen, muss ich jetzt wieder von null anfangen, weil halt die Dinge vielleicht nicht mitgedacht wurden. Deswegen sage ich einerseits, ein Appell ins europäische Nichts, diese Dinge ein bisschen besser zu bauen und gleichzeitig für die, die es anwenden müssen, nicht nur sich auf einen Rechtsakt zu konzentrieren, wenn andere in der Praxis in Wirklichkeit viel größere Stolpersteine sein können. Was ist, wenn die US-Courts sagen, Training mit copyrighted material ist illegal und gleich mal OpenAI etc. abdrehen? Was machen wir dann alle miteinander mit unseren OpenAI-Schnittstellen zum Beispiel?
Ja, ob das so, genau, ob das dann da tatsächlich mal passiert, ne? Aber wer weiß. Die haben ja auch diese Fair-Use-Doktrin und so weiter. Also bei den Amis würde ich mich auch mal darauf verlassen, dass sie das wahrscheinlich gesellschaftlich verträglich und vor allen Dingen Wirtschaft für ihre eigene Wirtschaft verträglich managen. Aber das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und auch das Thema wurde auch eben Urheberrecht, glaube ich, super zentral, ne? Schöpfungshöhe. Aber wenn man mal so zurückblickt, das musste ja immer gesellschaftlich in den Griff bekommen werden. Ne? Also auch da, ne, gab es die Diskussionen, als Josef Beuys seine fette Ecke gemacht hat oder was weiß ich, andere Künstler, dann hat man auch Profis zusammengerufen, in dem Fall Künstler, und hat dann gesagt, ist die Schöpfungshöhe hier gewahrt? Ne? Können wir das irgendwie? Und das sind so Diskussionen, die gab es ja im Grunde, das war ja auch dein, und im Grunde gab es das ja schon. Und es war immer schon nicht die Gesetzgebung alleine konnte das nicht lösen, sondern hat sich immer darauf verlassen, dass solche Begriffe wie eine Schöpfungshöhe, so ist es in Deutschland geregelt, im Urheberrecht, aber ich denke mal in Österreich auch, dass bestimmte Werke ja nach ihrer Schöpfungshöhe bewertet werden. Und ich denke, das wird man auch in den Griff kriegen. Ne? Aber es ist schon spannend zu wissen, habe ich eigentlich noch eine Schöpfungshöhe, wenn der Pinsel, den ich da habe, eigentlich nur durch Prompts gesteuert wird und wie hoch ist die Schöpfungshöhe meines Prompts und so weiter, die ich dann reingebe und was macht aber eigentlich der Pinsel alles selber und liegt nicht da eine viel höhere Schöpfungshöhe. Also finde ich super spannend, aber ich glaube, dass man es eben irgendwann in den Griff kriegen wird, aber es wird holprig werden, so wie es auch schon immer holprig war, wenn man solche Begriffe hatte, oder?
Klar. Und deswegen sage ich, das ist ja wieder eins, was ich von dem Punkt, den ich vorher gemeint habe, ist, dass die Begrifflichkeiten teilweise inkonsequent sind in den Rechtsakten. Du kannst nicht einfach sagen, okay, weiß ich nicht, ein digitaler Dienst ist, hast definiert, dann gibt es wieder digitale Elemente, dann gibt es, also ich habe einfach das Gefühl, sie kommen für jeden Rechtsakt mit ein paar neuen Wörtern daher, die man dann wieder anders definieren muss. Die sind dann ein Teil von was anderen. Dann gibt es einen Verweis auf fünf andere Sachen. Und man denkt, oh, erst irgendwann
Genau.
muss man mal, ich sitze da und tu nur Dinge mappen. Wo, was, wann, wie steht, wie das gemeint ist. Und am liebsten ist dann natürlich die Referenz zurück. Das Dienst der Informationsgesellschaft für alle IT-Rechts-Nerds, die dann wirklich Richtlinien aus dem Jahre Schnee zurückverweisen, wo ich mir denke, so, ja, cool, kannst du das bitte irgendwo nochmal reinschreiben?
Das ist ja, das ist in der Tat. Ja, und auch das Gebiet, wo ihr euch tummelt mit digitaler Beweissicherung, finde ich unglaublich spannend. Aber kommen wir vielleicht jetzt so langsam auch noch mal zu einem Punkt. Euren Podcast, da würde ich gerne noch mal, Nerds of Law, vielleicht kannst du uns dazu noch was, können unsere Hörer euch hören, finden und über was sprecht ihr dort so? Vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen sagen.
Ja, also der Name ist natürlich Programm. Ich podcaste schon sehr lange aus allen möglichen Entertainment-Themen und wollte immer einen, sagen wir mal, zumindest juristisch nahen Podcast machen und habe dann Michael in Covid-Zeiten davon überzeugen können, mit mir den Podcast zu starten. Mittlerweile sind wir, glaube ich, morgen, am Tag der Aufnahme morgen, also Ende Oktober, kommt die 137. Folge raus. Das heißt, wir sind eigentlich seit 2020 durchgehend unterwegs. Eigentlich hat es begonnen mit, klar, Legal Tech, Rechttechnik, Anwältinnen, Anwälte, Leute aus der Praxis, Professorinnen, alles mögliche, Legal Tech Startups. Und dann sind wir immer weitergegangen zu Personen oder auch Unternehmen, wo wir denken, hey, das sind einerseits coole Tools, auch weg aus der Legal Tech Bubble, oder einfach coole Personen, von denen wir was lernen können als Juristinnen und Juristen. Das ist Leute, die vielleicht gar nichts mit der Rechtsbranche zu tun haben, aber wir sagen, ja, das wären Skills, die wären für uns echt, echt lässig, echt relevant. Und sie gehen dann auch immer wieder tiefer in die Businessmodelle der Zukunft in der Anwaltschaft, dann wieder zurück zum Legal Tech. Also Schnittstelle zwischen Nerds und Recht ist, glaube ich, so das, wo wir uns immer herumbewegen. Genau. Und finden unter nerdsoflaw.com beziehungsweise in allen gängigen Podcatchern.
Ja, super. Finde ich klasse. Ich finde den Titel super und spricht mich auch 100% an. Ja, dann sind wir auch schon zum Ende unseres kurzen Podcasts heute angekommen. 137 Folgen haben wir noch nicht, aber wir arbeiten auch hart dran. Insofern, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, wir können uns vielleicht
Danke
irgendwann
für die
mal
Einladung.
gerne, vielleicht irgendwo mal persönlich sehen auf irgendeinem Legal Tech Event oder so. Kann ja auch durchaus mal passieren. Insofern.
Bestimmt.
Genau, freue ich mich und wünsche dir noch heute einen ganz wunderschönen Donnerstag.
Danke dir.
Damit auch allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie doch mal vorbei auf digitalekanzlei.de oder hören Sie mal wieder hier rein. Bis bald.